Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kinderwunsch-Podcast Ein bisschen schwanger. Mein Name ist Katharina Josefek und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Mein Thema, das sind heute die Nährstoffe, die während der Kinderwunschzeit ganz besonders wichtig sind. Und wir wissen natürlich alle, dass wir uns grundsätzlich gesund ernähren sollten und dass viel Obst und viel Gemüse und wenig Fertigprodukte, dass das alles wichtig ist. Und trotzdem gibt es eben für die Zeit des Kinderwunsches einige bestimmte Nährstoffe, die einen großen Effekt haben können, die man unter Umständen gar nicht so im Blick hat. Also für mich haben sich da wirklich einige, auch jetzt in letzter Zeit, weil ich momentan sehr, sehr viel recherchiere, auch in dem Bereich, habe ich wieder Sachen rausbekommen, die mir überhaupt nicht klar waren, wo ich dann heute gedacht habe, Mensch, da sind so viele Dinge jetzt rausgekommen, die für mich noch vollkommen neu waren und deswegen möchte ich die eben in dieser Podcast-Folge einmal behandeln, weil du die ja vielleicht auch noch nicht so im Blick hast oder das noch nicht wusstest. Man kann eigentlich sagen, dass die heutige Folge kann man eigentlich für beide Geschlechter nehmen. Es gibt so ein paar Sachen, wo sich Dinge unterscheiden, wo es vielleicht für den einen ein bisschen wichtiger ist und für den Mann ein bisschen wichtiger oder für die Frau ein bisschen wichtiger. Aber eigentlich kann man sagen, dass die meisten Nahrungsergänzungsmittel für beide eigentlich gut funktionieren und für beide förderlich sein können. Ich habe ja auf meiner Seite auch zwei Bereiche gehabt oder habe die auf meiner Seite, die sich mit dem ganzen Nahrungsergänzungsbereich beschäftigen. Ich werde die jetzt aber runternehmen, weil die einfach ein bisschen, die muss ich updaten. Die sind jetzt momentan nicht total aktuell und ich werde dir aber am Ende der Podcast-Folge nochmal sagen, wie du dir die momentan aktuellen Informationen, die ich zusammengefasst habe, jetzt auch eben fürs Buch, wie du dir die angucken kannst, wenn dich das Thema jetzt besonders doll interessiert und du sagst, ja, ich würde aber jetzt trotzdem gerne mal reinschauen, dann kannst du das auf jeden Fall tun. Es ist so, dass zum Beispiel, was die Eizellen angeht, das ist ja einer der wichtigsten Faktoren eigentlich, wenn es ganz allgemein eigentlich darum geht, schwanger zu werden, aber insbesondere alle, die irgendwie jetzt schon Richtung Kinderwunschbehandlung irgendwas gemacht haben, die wissen das natürlich auch. Die Eizellen sind da eigentlich so erstmal der wichtigste Baustein, der stimmen muss. Und dann muss natürlich irgendwie auch noch ein einigermaßen fittes Spermium dazukommen. Aber da hat man eben auch ein bisschen mehr Auswahl. Das heißt, es ist, wenn man jetzt überlegt, man hat in einem guten Kinderwunsch Zyklus vielleicht 10 Eizellen, was ja wirklich schon richtig gut ist. Dagegen hat man eben Millionen von Spermien. Die Auswahl ist einfach besser. Deswegen erzähle ich auch ein bisschen mehr zu den Eizellen heute. Aber wie gesagt, die meisten Sachen sind auch auf die Spermien zu übertragen. Eine Sache, die ich herausbekommen habe in den letzten Monaten, die mich auch selbst total gewundert hat, weil mir das total neu war, dass Eizellen nicht so altern, wie man das lange gedacht hat. Also ich habe ganz, ganz lange gedacht, Eizellen werden ja schon im Endeffekt, wenn man selbst noch im Bauch der Mutter ist, werden die Eizellen schon in den Eierstöcken gebildet. Also das heißt, vor der Geburt sind die schon da. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass man eigentlich die Eizellen schon sein ganzes Leben hat, inklusive der Zeit, wo man auch im Bauch der Mama ist. Und ich habe immer gedacht, okay, das macht einfach Sinn, diese Eizellen, die ja schon das ganze Leben da sind, werden, umso älter man wird, umso mehr Schäden sammeln sich da an und durch diese Schäden wird die Qualität der Eizellen immer schlechter und wenn man dann eben versucht mit 40 oder 41 oder 44 ein Kind zu bekommen, dann sind die eben schon so alt, dass das nicht mehr richtig gut funktioniert oder dass eben sehr, sehr viele Eizellen mit genetischen Auffälligkeiten dabei sind. Und dieser Blick darauf ist eben nicht ganz richtig. Und zwar ist es, wurde jetzt in den letzten Jahren herausgefunden, dass es eher so ist, dass die Eizellen sozusagen, wie die Eizellen sich ganz am Ende entwickeln, und zwar kurz vorm Eisprung, wenn die letzten, im Grunde, wenn die Teilung der genetischen Information der Eizelle stattfinden, dieser Prozess wird sozusagen mit dem Alter problematisch, weil die Eizelle, insbesondere was ihre Energieversorgung angeht, nicht mehr wirklich fit ist, könnte man sagen. Also das heißt, die Mitochondrien, das sind die Kraftwerke von menschlichen Zellen, die werden mit der Zeit immer schwächer. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Batterie. Und wenn das so ist, dass diese Mitochondrien eben nicht mehr besonders viel Energie haben, dann treten bei der Teilung der DNA Fehler auf. Und nun hat man herausgefunden, dass man aber diese Fitness der Mitochondrien durchaus beeinflussen kann. Eben auch mit Nahrungsergänzungsmitteln. Das ist so der eine Bereich, auf den man schauen kann, dass man eben ja durch verschiedene, also es geht einerseits durch Nahrungsergänzungsmittel, aber eben auch so ganz allgemein durch Aktivität, also eine gute Durchblutung, dass eben die Eierstöcke und die Eileiter und die Gebärmutter, dass das alles richtig gut mit Nährstoffen auch versorgt wird. Denn das eine sind ja die Nährstoffe, die man überhaupt im Körper hat, die sozusagen, auf die der Körper zurückgreifen könnte. Und das andere ist dann, dass diese Nährstoffe auch dahin kommen, wo sie hin müssen. Das heißt, in den Eierstöcken, wenn da die Eizellen, sagen wir mal, sich entwickeln, dann ist es eben ganz, ganz wichtig, dass auch der Blutfluss so ausreichend ist, dass während dieser Entwicklung alle nötigen Nährstoffe da auch hingebracht werden. Deswegen hat eben auch Durchblutung einen ganz, ganz großen Effekt auf die Chance, schwanger zu werden. Das ist zum Beispiel auch einer der Aspekte, die bei vielen alternativen Therapien eine Rolle spielt. Also zum Beispiel nehmen wir Akupunktur. Das ist basiert auch sehr darauf, dass eben durch Akupunktur die Durchblutung im Beckenbereich zunimmt oder zunehmen kann. Und das ist auf jeden Fall hilfreich. Und dann gibt es noch einen zweiten Bereich, der eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und das ist oxidativer Stress. Da kann sich jetzt vielleicht nicht jeder was drunter vorstellen, aber es gibt da eigentlich so ein ganz einfaches Beispiel, wo man das ja sich vor Augen führen kann. Und das ist zum Beispiel, wenn du dir einen Apfel schälst, dann wird er ja braun. Wenn du da, kennt man ja den Tipp, dass man da Zitronensaft drauf macht, damit er nicht braun wird. Dieses Braunwerden des Apfels, das ist sozusagen eine Oxidation durch den Sauerstoff in der Luft, der reagiert mit dem Apfel und dadurch altert der Apfel sozusagen und wird braun. Wenn man Zitronensaft drauf gibt, da ist Vitamin C drinne und Vitamin C ist ein Antioxidans. Also das heißt, dieses Antioxidans sorgt dafür, dass der Apfel nicht braun wird, beziehungsweise der Sauerstoff da nicht so wirken kann. Und genauso ist es auch im menschlichen Körper. Also es gibt freie Radikale oder Oxidantien, wie man sie nennt, die im Körper zu Schäden führen können, also zu kleinsten Zellschäden. Das muss man sich wirklich so vorstellen. Das sind auf atomarer Ebene oder auf Molekülebene werden da eben Schäden angerichtet, die dann aber dazu führen, wenn man sich dann zum Beispiel die DNA vorstellt, dass die DNA eben nicht richtig abgelesen werden kann. Und in dem Moment kommt es insbesondere natürlich bei Eizellen und bei Spermien dann zu Fehlern. Und deswegen sind Antioxidantien beziehungsweise die Möglichkeit des Körpers, auf oxidativen Stress zu reagieren, ganz, ganz wichtig. Und das sind so die zwei Säulen, die man sich vorstellen kann, wo man wirklich einen großen Einfluss darauf haben kann, wie Eizellen sich entwickeln und welche Qualität Eizellen haben. Und auch Spermien. Also es gilt auch wirklich da wieder für beide. Genau, das nur einmal so, damit man überhaupt versteht, warum man sich darüber überhaupt Gedanken machen sollte, jetzt zum Beispiel sich entweder besser oder anders zu ernähren oder eben auch darauf zu schauen, dass man bestimmte Nahrungsergänzungsmittel nimmt, um dem Körper eben die bestmöglichen Voraussetzungen dazu bieten, dass er eben einerseits diese Kraftwerke in den Zellen richtig fit sind, aber andererseits eben dieser oxidative Stress, das ist wie so eine Balance. Also im Endeffekt hat man auch durch den Stoffwechsel einfach des Körpers ergeben sich diese freien Radikale oder die Oxidantien. Und der Körper braucht dann dementsprechend eben Antioxidantien, die das ausgleichen können. Und diese Antioxidantien muss man im Allgemeinen dem Körper zuführen. Und dann gibt es eben unterschiedliche, wie du ja wahrscheinlich weißt, Vitamine und Mineralstoffe und bestimmte Fettsäuren, die da eine Rolle spielen. Und neben diesen beiden Aspekten, also dem im Grunde sind das ja so ein bisschen die Aspekte, die sich auch auf die Alterung der Eizelle beziehen, ist es auch noch so, dass viele Vitamine und auch Mineralstoffe einen großen Effekt auf das gesamte Hormonsystem haben. Also auf den gesamten Hormonstoffwechsel, inwiefern Hormone richtig hergestellt werden können oder eben nicht. Und auch da, der Körper ist eben ein unfassbar komplexes System, wo alles mehr oder weniger ineinander greift. Und so eine Schwangerschaft ist sozusagen die Krönung des Ganzen. Also bei so einer Schwangerschaft muss eben unter Umständen, es geht natürlich, man kann natürlich auch sagen, ja, aber es gibt doch auch Menschen, die leben total, also ich glaube, jeder von uns kennt so jemanden, der super, super schlecht lebt, der raucht, der übergewichtig ist und wo das vielleicht sogar beide Partner machen und die sind dann zack, bums, nach 2 Monaten schwanger. Das gibt es natürlich. Aber es bringt natürlich nichts, darauf zu gucken und zu sagen, ja, wie kann das denn angehen? Es geht anscheinend trotzdem, aber für diejenigen, wo das nicht so einfach ist und wo man sich vielleicht jetzt nach 1-2 Jahren schon fragt, Mensch, wo ist denn das Problem? Geht es eben, also beziehungsweise mir geht es immer mehr darum, wo gibt es Chancen? Wo gibt es Chancen, irgendwo noch an der kleinen Stellschraube zu drehen, um das Ganze vielleicht doch noch hinzubekommen und um das Ganze vielleicht zu unterstützen, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Behandlungszyklus ist. Insofern kann man das Ganze hier so ein bisschen als Chance sehen. Das ist kein Muss, aber das ist zumindest an vielen Stellen wird es deutlich, dass es durchaus was bringen kann. Ich komme jetzt zuerst zu den B-Vitaminen. Da habe ich einmal Vitamin B6 und Vitamin B12, die wirklich beide wichtig sind. Im Endeffekt kann man aber sagen, dass eigentlich alle Nährstoffe wichtig sind, weil irgendwo hat halt jeder Nährstoff so sein ist irgendwo in diesem ganzen System so ein kleines Zahnrädchen, was irgendwo seine Rolle spielt. Aber Vitamin B6 soll auf jeden Fall einen relativ großen Effekt auf die Hormone, sozusagen auf die Hormonherstellung haben, insbesondere von Progesteron und Östrogen. Und wenn man sich das so überlegt, Progesteron ist eben ja ganz besonders wichtig für die zweite Zyklushälfte. Diejenigen, die so eine Gelbkörperschwäche haben, die kennen sich damit wahrscheinlich schon aus. Da ist eben einfach das Problem, dass zu wenig Progesteron hergestellt wird. Das wird normalerweise nach dem Eisprung, bleibt sozusagen diese Follikelhülle, wo die Eizelle drinne war, im Eierstock über und daraus, das ist Corpus luteum nennt man das, und das ist der Gelbkörper und der produziert eben das Gelbkörperhormon, was das Progesteron ist. Und das Progesteron sorgt dann dafür, dass eben die Gebärmutterschleimhaut richtig vorbereitet wird, damit sich dann eine Einnistung ergeben kann. Und Progesteron ist also super, super wichtig, um die zweite Zyklushälfte so zu strukturieren oder damit die so ist, dass die befruchtete Eizelle dann auch eine Möglichkeit hat, sich überhaupt einzunisten. Östrogen ist sehr, sehr wichtig für diejenigen, die es noch auf normalem Wege probieren, weil Östrogen zum Beispiel einen ganz, ganz großen Einfluss auf den Zervixschleim hat. Das heißt, dass man eben diesen spinnbaren Zervixschleim irgendwann vor dem Eisprung bekommt und dass der auch in einer großen Menge vorhanden ist, das hängt am Östrogen und Deswegen sind zum Beispiel niedrige Östrogenspiegel in dieser Zeit echt ein Problem, weil wenn es diesen Zervixschleim nicht gibt, ich weiß jetzt nicht, ob du das weißt, vielleicht erzähle ich das jetzt auch also ich nicht, aber vielleicht hast du das schon ganz, ganz oft gelesen. Es ist auf jeden Fall so, dass der Zervixschleim wirklich sehr, sehr wichtig ist, und zwar für die Spermien, weil die Spermien bekommen durch den Zervixschleim unterschiedliche, man könnte sagen, so ein Boost. Ne? Da sind bestimmte Zucker drinne oder da sind bestimmte Proteine drinne, und der Zervixschleim an sich schützt das Spermium eben einfach auch. Also der Zervixschleim hat wirklich ganz, ganz viele Aufgaben, die einem unter normalen Umständen gar nicht so klar sind. Und das Östrogen sorgt dafür, dass es davon dann genug gibt. Dann gibt es Vitamin B12, ist bestimmt sicherlich denjenigen, die vegan oder auch als Vegetarier leben, schon klar, dass sie da drauf schauen müssen, weil eben Vitamin B12 normalerweise eben in Fleisch zu finden ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel nur wenig Fleisch isst oder gar kein Fleisch isst, dann sollte man da auf jeden Fall gucken, dass man da eine Nahrungsergänzung nimmt, damit man keinen Vitamin B12-Mangel bekommt, denn da hat man auch gefunden, du kannst, falls du dir die beiden Kapitel, die ich dir online gestellt habe, falls du dir die angucken möchtest, da sind zum Beispiel auch, ich habe zu all diesen Sachen eben auch Studien rausgesucht, da sind auch die Studienquellen drin, dass du dir die nochmal anschauen kannst. Auf jeden Fall wurde eben in der Studie gezeigt, dass ein Vitamin B12-Mangel dazu führen kann, dass man zum Beispiel keine Eisprünge kriegt, dass es keine Einnistung gibt oder dass es auch zu frühen Fehlgeburten kommt. Und das sind so Sachen, die man einfach so gar nicht auf dem Schirm hat, dass der Mangel an so einem kleinen Vitamin so einen riesen Effekt haben kann, dass es eben möglicherweise wirklich durch irgendeinen Nährstoff, der dir fehlt, dazu kommen kann, dass es nicht klappt. Was wahrscheinlich schon die meisten von euch wissen, dass es super wichtig ist, das ist die Folsäure. Aber hier gibt es auch wieder so einzelne Sachen, wo ich mich echt gewundert habe. Also klar wusste ich, Folsäure ist extrem wichtig und soll man im Endeffekt schon beim Kinderwunschstart, soll man schon anfangen, zusätzlich Folsäure zu nehmen. Und das macht auch Sinn, weil man nämlich herausgefunden hat, dass Folsäure ganz besonders für die Erbinformationen wichtig sind. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ich ganz am Anfang erklärt habe, dass eben diese Teilung der Erbinformation in der letzten Reifephase der Eizelle, dass das so super wichtig ist. Und da hat zum Beispiel Folsäure einen großen Effekt drauf. Und insbesondere auch immer dann, wenn eben man ein ganz großes Zellwachstum hat, was ja zum Beispiel bei einem Embryo ganz massiv ist, muss man sich das so vorstellen, bei einem großen Zellwachstum muss ja immer auch ganz, ganz viel Erbinformation geteilt werden. Und da ist es natürlich wichtig, dass diese Teilung der Erbinformation ohne Probleme ablaufen kann. Und da ist Folsäure ein ganz großer Faktor. Und hier hat man zum Beispiel auch in Studien untersucht, wie viel Folsäure man nehmen soll. Und die haben herausgefunden, dass es bei Folsäure wirklich so ist, dass es besser ist, wenn man wirklich eine ganze Menge davon nimmt, als wenn man zu wenig nimmt. Das heißt, das ist eine der wenigen auch Nahrungsergänzungsmittel, wo man wirklich sagen kann, da nehmen lieber ein bisschen mehr von, als dass man vielleicht denkt, so ja, vielleicht habe ich da trotzdem noch einen Mangel. Das ist lange nicht bei allen Sachen so. Also man muss wirklich auch schauen, dass man zum Beispiel bei fettlöslichen Vitaminen nicht zu viel nimmt. Vitamin A ist normalerweise etwas, was immer mehr als genug da ist. Da sollte man auch nicht unbedingt was zusätzlich nehmen. Deswegen würde ich auch immer empfehlen, nicht unbedingt, also man kann natürlich so eine Basis-Vitaminmischung nehmen, aber wenn man das tut, dann muss man wirklich, wenn man dann zusätzlich noch was dazu nimmt, muss man ganz, ganz doll darauf achten, dass man nirgendwo irgendwie ganz massiv über die Dosis geht, weil insbesondere bei fettlöslichen Vitaminen oder Vitaminen, die eben, ja, die man nicht so wahnsinnig viel zusätzlich braucht, weil man normalerweise sowieso genug davon aufnimmt, da muss man echt schauen, dass man auch nicht zu viel nimmt. Also die Dosis, die ich empfehle hier für meine, also sozusagen für den Kinderwunsch. Das sind alles Dosisangaben, die aus Studien kommen. Das heißt, ich habe jetzt nicht die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung genommen. Das ist auch für den Kinderwunsch, glaube ich, jetzt zumindest auch für den unerfüllten Kinderwunsch nicht unbedingt. Das ist wirklich nur das allernötigste Minimum, was da genommen wird, sondern ich habe halt geguckt, was wurde in Studien genommen und wo, mit welcher Dosis wurde in Studien ein Effekt erzielt. Und das heißt, man sollte das dann so in der Höhe auch nicht immer nehmen und man sollte auch nicht unbedingt alles nehmen. Ideal wäre es natürlich einfach, wenn man zum Arzt geht und die ja sozusagen die verschiedenen Nährstoffkonzentrationen im Blut einfach mal messen lässt und dann eben schaut, wo habe ich möglicherweise eine Unterversorgung und wo ist die Versorgung irgendwie so ein bisschen an der Grenze, dass man das ganz ideal auffüllen kann. Aber ich denke, das muss man auch nicht unbedingt, sondern die meisten Nahrungsergänzungsmittel sind wirklich sicher. Da könnte man noch deutlich, deutlich mehr von nehmen und es würde trotzdem nichts passieren, weil der Körper das eben einfach, man hat dann sozusagen teuren Urin. Der Körper schwemmt das meiste eben einfach aus. Man muss eben nur bei fettlöslichen Vitaminen, da muss man wirklich ganz doll gucken. Und bei manchen Spurenelementen oder so, da muss man auch schauen, dass man davon nicht zu viel nimmt. Nochmal zu Folsäure. Es ist auf jeden Fall so, dass man bei der Folsäure wirklich gucken kann, dass man lieber ein bisschen mehr nimmt. In der einen Studie wurden hier 800 Mikrogramm genommen und das hat dazu geführt, dass es ja, dass sozusagen eher zu einer Geburt eines Kindes kam, als wenn man jetzt nur 400 Mikrogramm genommen hat. Und war auf jeden Fall ein Unterschied und da konnte man auf jeden Fall sehen, dass Folsäure eben auch in höheren Mengen im Endeffekt noch einen Vorteil hat. Bei der Folsäure gibt es noch eine andere Sache, die ganz, ganz wichtig ist, die ungefähr 10% der Bevölkerung betrifft. Und das ist ja wirklich nicht so wenig. Und zwar ist das die MTHFR-Mutation. Das ist eine Mutation, die dazu führt, dass der Körper Folsäure im Grunde nicht richtig verstoffwechselt und das führt dann zu unterschiedlichen Problemen. Das kann zu Thrombosen führen. Das kann eben logischerweise dann auch dazu führen, dass man diese Neuralrohrdefekte hat, weswegen eben Folsäure schon sehr, sehr lange empfohlen wird, dass eben, dass dieser offene Rücken, wie man das eigentlich nennt, dass das eben beim Neugeborenen nicht auftritt, dass das Kind sich sozusagen richtig entwickeln kann. Und bei dieser MTHFR-Mutation ist es eben so, dass man auf jeden Fall zusätzlich Folsäure einnehmen muss. Und zwar am allerbesten mit Vitamin B6 und Vitamin B12 zusammen. Und in der Form von Metabolin, weil das ist eine besondere Form, die eben physiologisch besser aufzunehmen ist. Was man auf jeden Fall sagen kann, und das merkt man auch schon daran, dass 10% betroffen sind in der Bevölkerung, dass es auf jeden Fall aus meiner Sicht Sinn macht, wenn zum Beispiel man keine Einnistung hat oder wenn irgendwie man es schon sehr, sehr lange probiert und es dann mit einer künstlichen Befruchtung auch nicht klappt, dass diese MTHFR-Mutation auf jeden Fall etwas ist, was man überprüfen sollte, denn wenn es so ist, dass man das hat und man achtet da nicht drauf, also man nimmt eben nicht zusätzlich Folsäure, dann kann es wirklich sein, dass es eben einfach keine Einnistung gibt. Insbesondere auch diese Thromboseneigung ist da ein echtes Problem. Weil wenn du dir das vorstellst, wenn der Embryo versucht, sich in die Gebärmutter einzunisten, dann werden ja ganz, ganz kleine Kapillare gebildet zwischen im Grunde den Blutgefäßen der Mutter und den Blutgefäßen, die der Embryo ausbildet. Und diese winzigen Kapillaren, wenn das Blut zu dick ist, dann verstopfen die. Und dann hast du entweder gar keine Einnistung, weil es schon ganz am Anfang eben nicht mehr funktioniert, weil der Embryo nicht versorgt wird. Oder du hast solche Geschichten wie biochemische Schwangerschaften, die halt nur ganz, ganz kurz, wo das HCG ganz kurz ansteigt und dann sofort wieder der Embryo sich nicht weiterentwickelt. Und da muss man eben schauen, wenn man diese MTHFR-Mutation ist im Endeffekt auch eben so eine Gerinnungsproblematik, wird auch, wenn du die Gerinnungsparameter überprüfen lässt, eben dann oft auch in diesem Zuge dann mit überprüft und kann auf jeden Fall ein Grund sein, wenn es nicht klappt, dass es eben an so einer Geschichte liegt, dass du entweder hier ein Problem hast oder bei irgendwelchen anderen Gerinnungsparametern ist irgendwo irgendetwas nicht passt. Ja, so viel zu Folsäure, dann komme ich zum Vitamin D. Das ist jetzt ein fettlösliches Vitamin, auf jeden Fall, wenn man es als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen möchte. Vitamin D kann der Körper ja normalerweise selbst herstellen. Nun wohne ich hier oben in Norddeutschland und wie du wahrscheinlich weißt, in Norddeutschland ist das Wetter nicht unbedingt immer gut. Dieses Jahr hatten wir zwar einen tollen Sommer, aber das ist echt eher die Ausnahme. Und im Winter ist es natürlich sowieso so eine Sache, weil man im Winter ja, naja, zumindest nicht so lange bei Tageslicht draußen ist und irgendwie wahnsinnig viel Haut zeigt. Deswegen ist Vitamin D auf jeden Fall eins der Vitamine, wo es ganz, ganz, ganz oft einen Vitamin-D-Mangel gibt. Und wenn man keinen massiven Mangel hat, dann ist es zumindest wahrscheinlich, dass der Vitamin-D-Spiegel in einem ganz, ganz niedrigen Bereich ist. Und das war auch etwas, was ich zum Beispiel während der Zeit des Kinderwunsches überhaupt nicht wusste und auch nicht, nicht drauf geachtet habe. Und als ich habe dann irgendwann angefangen, ich habe es irgendwann gelesen und habe irgendwann angefangen, dann zusätzlich Vitamin D zu nehmen. Und bei mir ist zum Beispiel der AMH-Wert dadurch massiv gestiegen. Also ich hatte, ich glaube, so 6 Monate vorher hatte ich einen AMH-Wert von 1,5, glaube ich. Das war, ich glaube, da war ich 37. Das war jetzt nicht schlecht, aber es war eben auch nicht besonders gut. Und nachdem ich dann 6 Monate Vitamin D genommen hatte, lag der AMH-Wert dann bei 3,2. Falls du da jetzt noch gar nichts von gehört hast, der AMH-Wert, das ist das Anti-Müller-Hormon. Das zeigt im Endeffekt die Eizellreserve an. Also im Endeffekt muss man sich das so vorstellen, die Follikel, die im Eierstock sind, die stellen dieses Hormon her. Und je höher das ist, umso mehr kann man eben dann davon ausgehen, dass es mehr Follikel im Eierstock gibt, die sich da entwickeln. Vitamin D dementsprechend auch wirklich ein wichtiger Faktor, sieht man so ein bisschen schon. Also man kann ja im Grunde daran sehen, dass dieser AMH-Wert höher geworden ist, dass es auf jeden Fall einen Effekt im Eierstock hatte, weil sich eben dann mehr Follikel entwickelt hatten. Und Vitamin D hat wohl ganz unterschiedliche Auswirkungen. Soll einerseits eine Auswirkung auf die Einnistung haben, dass die Möglichkeit einer Einnistung größer ist, und es soll auch einen Effekt auf das PCO-Syndrom zum Beispiel haben und dementsprechend irgendwie auf die, zum Beispiel auf die Insulinresistenz wirken. Wie das jetzt alles zusammenhängt, das sind meistens wirklich sehr, sehr komplizierte Zusammenhänge, die ich jetzt hier auf jeden Fall, das ist ja so schon sehr komplex, aber die ich jetzt so hier auch nicht unbedingt versuchen möchte zu erläutern. Es ist auf jeden Fall so, dass das Vitamin D wirklich an relativ vielen Stellen auch wieder eine Rolle spielt und einen Effekt hat. Und da es relativ einfach ist, also es gibt so, ich habe irgendwann mir so ein Vitamin D-Öl geholt, da kann man dann so jeden Tag einen Tropfen von nehmen und damit ist man dann auf der sicheren Seite. Auch hier würde ich aber empfehlen, das wird auch von manchen Kinderwunschkliniken zum Beispiel gemacht, bei meiner zweiten Klinik, bei der ich war, das war auch eine der ersten Untersuchungen, die gemacht haben, dass sie auch einen Vitamin D-Spiegel sich angeschaut haben. Und da war der bei mir dann aber schon in Ordnung, weil ich eben schon das halbe Jahr das Vitamin D dann zusätzlich genommen habe. Ein weiteres wichtiges Vitamin ist das Vitamin C. Wahrscheinlich das bekannteste Antioxidans, was es so gibt oder was man so kennt. Und dementsprechend, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wirkt Vitamin C eben auf den oxidativen Stress und schützt die Zellen im Endeffekt vor diesen freien Radikalen und hat dadurch eben auch einen positiven Effekt, wenn man, ich glaube, hier wurden 500 Milligramm Vitamin C genommen und in der die Studie, die ich gefunden habe, da ging es noch um Raucherinnen, aber gut, ich denke mal, wenn du schon länger dabei bist, dann hast du wahrscheinlich mit dem Rauchen auch schon aufgehört, weil Rauchen ist definitiv einer der, ja, der schlimmsten Dinge, die man machen kann, wenn man gerne, wenn man einen Kinderwunsch hat. Erstens mal müsste man natürlich mit dem Eintritt einer Schwangerschaft sowieso aufhören zu rauchen. Also das heißt, es macht sowieso Sinn, es dann am besten gleich zu tun. Aber das Rauchen macht eben die Eizellen, verschlechtert die Eizellen ganz massiv, führt ja auch zu einer schlechten Durchblutung. Das heißt, du merkst so, im Endeffekt ist es immer wieder so ein Kreislauf. Man kommt immer wieder so ein bisschen an die gleichen Punkte. Es ist irgendwie die Teilung der DNA, es ist die Durchblutung, es ist der Zellschutz, also dieser Schutz vor oxidativem Stress. Das sind im Grunde so die Einflussbereiche, wo man drauf gucken kann und die eben entweder wie beim Rauchen jetzt negativ beeinflusst werden oder wie bei Sport, bei gesunder Ernährung, bei Nahrungsergänzungsmitteln eben auch positiv beeinflusst werden können. Man hat zum Beispiel auch gemerkt, dass Vitamin C einen Einfluss auf eine Gelbkörperschwäche hat. Also hatte ich vorhin ja schon kurz versucht, so ein bisschen zu erklären. Gelbkörperschwäche bedeutet, wenn du zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte immer schon Schmierblutungen bekommst oder du eine sehr kurze zweite Zyklushälfte hast, dass du dass du früher deine Regel bekommst, dann ist es eben für die befruchtete Eizelle sehr schwer, sich in dieser Zeit in die Gebärmutterschleimhaut einzunisten. Einerseits, weil es wahrscheinlich zu wenig Progesteron gab und die Gebärmutterschleimhaut gar nicht so vorbereitet ist, dass das mit der Einnistung gut klappt. Andererseits aber auch, weil die Zyklushälfte, also die Zeit einfach viel zu kurz ist und das eben auch einen negativen Effekt hat. Und man hat zum Beispiel herausgefunden, dass Vitamin C auch da hilfreich sein kann. Nun ist es natürlich ein bisschen schwer zu sagen, woran liegt das jetzt? Das kann natürlich an ganz unterschiedlichen Dingen liegen. Das kann daran liegen, dass die Follikel besser gewesen sind, die sich da ausgebildet haben und deswegen eben hinterher dieses Corpus Luteum, was sich daraus entwickelt, dass das auch stärker ist und mehr Progesteron produzieren kann. Es kann aber auch sein, dass Vitamin C einfach die Eizellen geschützt hat und es deswegen eben zu mehr Schwangerschaften kam. Auf jeden Fall hat man herausgefunden, dass Vitamin C einen positiven Effekt hat. Und ich denke mal allerhöchstens in dem Moment, wo du irgendwo so ein Immunsystemproblem hast, also dass du zum Beispiel ein zu stark arbeitendes Immunsystem hast, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch Vitamin C mit dem Arzt nochmal zu besprechen, inwiefern man das zusätzlich nehmen sollte, weil wenn das Immunsystem zum Beispiel irgendwie mit Cortison oder mit anderen Dingen so ein bisschen heruntergefahren werden soll, dann muss man natürlich schauen, dass man es jetzt nicht mit anderen Dingen wie Vitamin C wieder so ein bisschen hochregelt. Das heißt, hast du eine Immunproblematik, würde ich das auf jeden Fall nochmal besprechen. Ansonsten ist Vitamin C aber eine Sache, die auch total sicher ist, das zu nehmen und die auf jeden Fall einen positiven Effekt hat auf die Schwangerschaftschancen. So, jetzt weiß ich gerade gar nicht so genau, ob ich das überhaupt noch alles erzählen soll, weil es ist noch so viel. Ich hoffe mal, du bist noch dabei und ansonsten hörst du es dir vielleicht einfach morgen zu Ende an. Dann komme ich jetzt zum Vitamin E. Auch hier ist Vitamin E ein sehr, sehr wirksames Antioxidant. Und so ein bisschen merkt man das auch schon daran. Ich meine, die Natur macht ja relativ wenig Fehler oder gar keine, je nachdem. Und dadurch, dass es so viele Stoffe gibt, die eben diesen antioxidativen Effekt haben, daran merkt man schon, wie wichtig das ist und wie wichtig es dem Körper sein muss, sich da zu schützen. Und Vitamin E hat aber auch noch zwei andere sozusagen Wirkungen. Das eine ist, dass es gefäßerweiternd ist. Also das heißt, es erweitert die Venen und die Arterien. Das heißt, das Blut kann besser laufen. Und es ist gerinnungshemmend. Und jetzt wirst du wahrscheinlich sehen, da haben wir wieder diesen Zellschutz, dann haben wir die Durchblutung mit dem Gefäßerweiterten und wir haben das mit der Gerinnung, was ich vorhin so ein bisschen bei der Einnistung erklärt habe. Das sind wirklich wieder so diese Bereiche, die für den Körper ganz, ganz wichtig sind, damit eine Schwangerschaft überhaupt möglich ist. Und beim Vitamin E, das weißt du vielleicht, Vitamin E ist auch ein fettlösliches Vitamin und da muss man auf jeden Fall schauen, dass man nicht zu viel von nimmt. Und wenn du eine Gerinnungsproblematik hast, wenn du zum Beispiel jetzt Heparin nimmst oder ähnliches, da muss man auch gucken, dass man nicht zu viel Vitamin E nimmt, weil es eben die Gerinnung noch weiter runterfahren kann. Da muss man dann auch drauf schauen. Und dann eine Sache, die ich noch super, super interessant fand, wo ich jetzt gerade erst drauf gestoßen bin, das ist Magnesium. Magnesium ist, glaube ich, eines der, Magnesium ist, glaube ich, eines der Stoffe, die wirklich am Magnesium ist, glaube ich, eines der Stoffe, die super, super wichtig sind, aber man hat es einfach nicht irgendwie im Blick. Also ich habe auch auf Magnesium immer nicht wirklich geachtet. Also ich wusste zwar, ja, wenn du jetzt ganz viel Sport machen würdest, dann hilft Magnesium irgendwie dabei, dass du keinen Muskelkater kriegst oder so, aber das war auch so eine der wenigen Sachen, die ich irgendwo mal so halb im Kopf hatte. Aber da waren jetzt andere Dinge, wie jetzt zum Beispiel Calcium, viel eher, dass man dachte so, ah ja, Osteoporose und da muss man auf Calcium achten. Und jetzt habe ich erst herausgefunden, also ich habe die erste Studie habe ich, glaube ich, ungefähr von einem Jahr gefunden, wo ich mich echt gewundert habe, wo es nämlich auch darum ging, dass 12 Frauen einen Magnesiummangel hatten und einen unerfüllten Kinderwunsch. Und dass dann mit Magnesium und Selen dafür gesorgt wurde, dass eben dieser Magnesiummangel wegging. Und alle 12 Frauen sind dann innerhalb von 8 Monaten schwanger geworden. Wo ich wirklich raufgeguckt habe und so dachte, wow, also klar, das sind jetzt keine signifikanten Zahlen. Das sind jetzt nicht 100 Frauen, sondern nur 12. Und trotzdem, also dieser Punkt, dass es bei allen 12 Frauen so war, dass anscheinend dieser Magnesiummangel irgendwo eine Rolle gespielt hat, das fand ich schon echt augenöffnend. Und jetzt habe ich im Endeffekt so ein bisschen auch rausgefunden, woran das liegen könnte. Und zwar ist es so, also einerseits ist Magnesium an fast allen körperlichen Prozessen irgendwo beteiligt. Also Magnesium ist wirklich, spielt an ganz, ganz vielen Stellen eine Schlüsselrolle bei der Hormonproduktion, bei der Durchblutung, beim Blutzuckerspiegel. Also es gibt wirklich ganz, ganz wenige Sachen, wo Magnesium keine Rolle spielt. Und eben insbesondere auch bei den Dingen, die für die Fruchtbarkeit super wichtig sind. Und dass Magnesium ja nicht unbedingt in den hohen Konzentration aufgenommen wird, wie das eigentlich notwendig wäre. Also das heißt, durch unsere heutigen Ernährungsgewohnheiten, zum Beispiel, wenn man viele Milchprodukte zu sich nimmt, führt es im Endeffekt dazu, dass man eher einen Magnesiummangel ausbildet. Und das kommt daher, dass Magnesium sozusagen vom Körper benutzt wird, um Calcium aufzunehmen. Und es gibt zum Beispiel in Milch und so gibt es ganz, ganz viel Calcium, aber ganz wenig Magnesium. Und man hat im Endeffekt einen Calciummangel, nicht weil man zu wenig Calcium aufnimmt, sondern weil man zu wenig Magnesium hat, um dieses Calcium zu verarbeiten. Und wir nehmen eben viele Lebensmittel auf oder Milchprodukte sind ja etwas, was ich zum Beispiel auch viel zu viel esse. Und viel zu gerne esse, aber wir nehmen viele Lebensmittel auf, die viel Calcium enthalten und dadurch dann eben Magnesium verbrauchen. Aber wir nehmen im Gegenzug nicht genug Lebensmittel auf, die Magnesium enthalten. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, Magnesium zusätzlich zu nehmen. Hier muss man auch schauen, wenn man jetzt zum Beispiel, also vielleicht nimmst du ja sowas wie Femibion oder so eine Nährstoffmischung. Das sind oft wirklich nur Vitamine. Guck da mal wirklich drauf und schau mal drauf, was wenn du jetzt schon so ein Mischpräparat nimmst, was da drinne ist. Weil es ist teilweise oder oftmals so, dass in diesen Präparaten gar keine Mineralstoffe drinne sind. Also weder Magnesium noch Calcium noch irgendwie Zink ist oft noch dabei, aber es ist möglicherweise nicht mal das. Insofern schau da mal drauf und man sollte auf jeden Fall hier in dieser Studie mit den 12 Frauen wurden 600 Milligramm Magnesium zusammen mit 200 Milligramm Selen genommen. Es war wohl so, dass Magnesium alleine nicht so einen guten Effekt hatte. Auch da muss man auch so ein bisschen gucken, was für ein Magnesium man nimmt. Magnesiumcitrat ist das, was wohl am besten vom Körper aufzunehmen ist. Und zusammen mit Selen waren wohl dann die Effekte deutlich klarer. Das heißt, wenn ich es jetzt wäre, würde ich dann auf jeden Fall auch Magnesium zusammen eben mit Selen nehmen. Und weil das wahrscheinlich etwas ist, was zusammen vom Körper gebraucht wird und was dann eben zusammen auch am allerbesten wirken kann. Dann habe ich noch ein paar Infos hier zu Zink. Zu Selen habe ich schon was gesagt. Zink ist auch ein Mineralstoff, der ganz, ganz wichtig ist für die DNA-Synthese. Und das doppelt sich jetzt sozusagen wieder. Also weißt du schon, DNA-Synthese spielt eben besonders beim Kinderwunsch eine große Rolle und hat dann eben auch wieder einen positiven Effekt auf die Eizellqualität. Das heißt, Zink sollte auch irgendwie noch so ein bisschen was dabei sein. Dann gibt es einen einzigen Stoff, der wurde lange gehypt, also war auf jeden Fall lange etwas, wo gesagt wurde, ja, das sollte man oder kann man unbedingt nehmen und das ist L-Arginin. Und da wurde herausgefunden, dass das wohl, also L-Arginin hat vom Effekt her jetzt zum Beispiel einen stark durchblutungsfördernden Effekt und man hat eben gedacht, Durchblutung ist immer gut, dann müsste L-Arginin auch gut sein und in den ersten Studien sah das auch so aus, als wenn das stimmt. Und in den Folgestudien hat man dann aber gemerkt, die ersten Studien, das war so, dass man das bei Frauen getestet hat, die Low Responder waren. Das heißt, die sehr, sehr schlecht auf eine Stimulation angesprochen haben und die zum Beispiel auch nur sehr, sehr wenig Eizellen ausgebildet haben. Und da hatte es wohl einen positiven Effekt, also man hat zumindest in den Studien einen positiven Effekt gefunden. Als man dann aber L-Arginin so für so ein ganz normales Frauenkollektiv benutzt hat, hat man gesehen, dass die Schwangerschaftsraten schlechter geworden sind. Und das soll was damit zu tun haben, dass L-Arginin eben einerseits die Durchblutung fördert, aber auch die Zellmembran irgendwie so verändert, dass zum Beispiel jetzt Nährstoffe und solche und alle möglichen Stoffe, die irgendwie, also zum Beispiel Wachstumsfaktoren etc., dass diese Stoffe die Zellmembran besser passieren konnten. Also die haben sozusagen die Zellmembran aufgeweicht, wenn man sich das jetzt mal so vorstellen möchte. Und das auch nicht gleichmäßig, sondern unterschiedlich stark. Und dann ist es wahrscheinlich so gewesen, das ist zumindest das, was die Wissenschaftler denken, woran das gelegen haben könnte, dass L-Arginin dann doch einen schlechten Effekt hatte, dass nämlich die Eizellen, die dann in diesen IVF-Zyklen entstanden sind, dass die ganz unterschiedlich versorgt waren, also und auch von ihrem Reifegrad ganz unterschiedlich waren. Und wenn du schon in der Kinderwunschbehandlung bist, dann weißt du das wahrscheinlich, dass es ganz wichtig ist, dass man möglichst viele Eizellen bekommt, die möglichst alle etwa gleich reif sind, weil ansonsten ist es eben mit der Einnistung problematisch oder auch mit der Befruchtung problematisch. Und L-Arginin hat sozusagen dazu geführt, dass dieser gleiche Reifegrad nicht mehr gegeben war. Und dadurch wurden die Schwangerschaftschancen schlechter. Das heißt, L-Arginin ist auf jeden Fall eine Sache, die ich nicht mehr empfehlen würde, dass man sie zusätzlich zu einer Kinderwunschbehandlung nimmt. Ich denke, das ist ja auch ein Nahrungsergänzungsmittel, was für Männer empfohlen wird. Ich denke, Männer können das weiterhin nehmen, weil man da eben dieses Problem, dieses Eizellproblem, dass die alle gleich reif sein sollen, das hat man eben bei Spermien jetzt nicht in dem Maße. Aber für Frauen würde ich es auf jeden Fall nicht empfehlen, weil es eben wirklich dazu geführt hat, dass die Schwangerschaftschancen wirklich schlechter wurden. So, und das war jetzt echt unglaublich viel Info. Ich hoffe, du bist noch dabei und ich hoffe, du konntest ein paar Sachen mitnehmen, die dir vielleicht einen neuen Einblick gegeben haben, die dir vielleicht auch einen neuen Impuls gegeben haben, wo du nochmal drauf gucken könntest, wo du bei dir noch was verbessern könntest. Und wenn dich das jetzt noch so interessiert oder wenn du jetzt sagst, oh meine Güte, das war jetzt so viel und ich sitze gerade im Auto und konnte ehrlich gesagt nicht mitschreiben oder hatte jetzt gerade kein Papier zur Hand, dann kann ich dich beruhigen. Du kannst dir das auf meiner Homepage, habe ich das jetzt nicht öffentlich draufgestellt, weil das auch noch nicht fertig ist. Also ich bin ja gerade noch dabei, an dem Buch zu arbeiten und ich bin eben dabei, diese Kapitel auch auf den neuesten Stand zu bringen und mir das alles nochmal anzugucken und ja zu schauen, wo fehlt vielleicht was oder wo hat sich was verändert und bin damit aber noch nicht hundertprozentig fertig. Das ist noch so ein bisschen Work in Progress. Und für diejenigen, die sich das aber trotzdem angucken möchten, du kannst dich für mein Buch sozusagen anmelden, beziehungsweise ich werde ja, wenn das Buch dann rauskommt, das ist hoffentlich im Januar soweit, wenn ich denn bis dahin das alles schaffe. Und ich werde zur Buchveröffentlichung auf jeden Fall 100 Bücher auch verlosen. Und genau, dafür kannst du dich auf meiner Seite anmelden und kannst dir dann auch da ein Probekapitel durchlesen. Und bei diesem Probekapitel, da werde ich dir auch im Endeffekt als weiteres Probekapitel die beiden Kapitel zu den Nahrungsergänzungsmitteln auf meine Seite stellen. Und da kannst du das nochmal nachlesen. Und da kannst du zum Beispiel auch die Quellen für all die Studien, die ich jetzt gerade erwähnt habe, finden. Und ja, wenn du mir dafür ein Feedback geben möchtest, freue ich mich auf jeden Fall, denn ich bin momentan wirklich in einem relativ wilden Prozess mit dem Buch. Das ist, es ist sehr, sehr spannend, aber es ist natürlich auch sehr, sehr viel. Ich möchte natürlich etwas veröffentlichen, was wirklich auch ganz vielen helfen kann, was einen positiven Effekt haben kann, wenn man das liest. Und deswegen bin ich da jetzt gerade auf der Suche nach allen guten Tipps, die ich finden kann und freue mich auf jeden Fall auch über jede E-Mail, die ich da kriege, wo vielleicht noch gesagt wird, ach, du musst hier nochmal drauf gucken oder ich kann dir dies und jenes nochmal empfehlen. Insofern bin ich gespannt auf dein Feedback und hoffe auf jeden Fall, dass du hier heute ein bisschen was Wertvolles mitgenommen hast. Und jetzt soll es auch genug sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du kannst diese schönen Herbsttage, die wir jetzt teilweise noch haben, auf jeden Fall genießen. Ich hoffe, du bist auf einem guten Weg zu deinem Wunschkind. Und ich wünsche dir wie immer alles Liebe. Deine Katharina.